Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe blicke ich auf das Team der Winnipeg Jets in der Vorschau auf die NHL-Saison 2025-2026. Und die Winnipeg Jets, die haben sich erstmals 1982 für die NHL-Playoffs qualifiziert. Damit sind sie das drittälteste Team, was die Playoff-Qualifikation betrifft in der Central Division. Aber ihr werdet wahrscheinlich sagen, Moment mal, 1982, da gab es die Winnipeg Jets doch noch gar nicht. Wieso hast du jetzt 1982 genommen, Lars? Ganz einfach, für mich gehört die Geschichte der Original Winnipeg Jets auch zur Geschichte der aktuellen Winnipeg Jets, auch wenn die jetzt dieses Jahr zum Beispiel 15 Jahre feiern, irgendwie als Jubiläum. Für mich ist das so, die haben von 1979 bis 1996 in der NHL gespielt. Die Winnipeg Jets sind dann verkauft worden und waren danach die Phoenix Coyotes, die ja mittlerweile, nachdem sie die Arizona Coyotes waren, die Utah Mammoth sind. Und dementsprechend ist für mich klar, Utah Mammoth, die Franchise-Historie, hat nichts zu tun mit den Winnipeg Jets. Und die Winnipeg Jets, die jetzt da sind, für mich gehört die Geschichte der ersten Winnipeg Jets auch mit dazu. Das sehe ich übrigens so ein bisschen als Unterschied bei den Ottawa Senators. Gab es ja auch früher mal ein Ottawa Senators-Team, aber das ist nun schon mal so lange her, dass ich dann sagen muss, nee, das ist da für mich nicht so, dass ich das haben muss. Und bei den Winnipeg Jets, die wir jetzt haben, die sind seit 2011 in der NHL und ich meine 1996 bis 2011 ist dann schon ein etwas kleinerer Zeitraum und dementsprechend, finde ich, sollten sie die Historie da schon übernehmen. Das also mal als Erklärung, warum ich die hier in dieser Reihenfolge mit dabei habe. Die Winnipeg Jets, die hatten eine überragende reguläre Saison in der letzten Spielzeit. Sie waren das beste Team in der Central Division, sie waren das beste Team in der Western Conference und das beste Team der gesamten NHL und haben die President's Trophy gewonnen. 116 Punkte waren es, 56 Siege insgesamt. Und damit eben das beste Team der National Hockey League. Danach haben sie in den Playoffs große Probleme gehabt, überhaupt die erste Runde zu überstehen. Es ging gegen die St. Louis Blues und ich habe das ja in der Saisonvorschau für die St. Louis Blues schon erwähnt, dass die relativ knapp dort gescheitert sind. Die ersten sechs Heimspiele gingen erstmal jeweils an das Team, was Heimrecht hatte. Und danach war es dann so, dass Spiel Nummer 7 in Winnipeg war. Und in Spiel Nummer 7, da lagen die Winnipeg Jets lange, lange Zeit zurück und haben es dann geschafft, kurz vor Ende noch auszugleichen, in der Double Overtime dann gewonnen, Spiel Nummer 7. Und dann zogen sie ein gegen die Dallas Stars. Da war aber dann nach sechs Partien Ende. Also zweite Playoff-Runde erreicht. Besser als in der Vorsaison. Reguläre Saison sowieso sehr, sehr gut. Aber danach war Feierabend. Es war allerdings die erste Saison von Scott Arniel. Also das schon mal sehr, sehr gut. Es gab auch die ein oder andere Trophäe für individuelle Spieler bei den Winnipeg Jets. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Wir schauen auf die Zahlen. Die Winnipeg Jets hatten den drittbesten Angriff, 275 Tore, 190 Gegentore waren die beste Defensive. Und wenn ich es jetzt mal einmal überfliege, sie waren das einzige Team, was unter 200 Gegentoren geblieben ist. Die Kings waren die zweitbeste Defensive. Sie hatten das beste Torverhältnis, also auch das sehr, sehr gut. Corsi-Wert war nur auf Platz 14, allerdings bei den hochkarätigen Torchancen haben sie sich die viertmeisten anteilig erspielt. Das war schon sehr, sehr gut. Wo haben wir die Werte? Safe Percentage war absolut überragend bei 5 gegen 5, 93,37%. Die Schussquote war nur auf Platz 16, die war halt nicht so gut. Das Powerplay, das war das Beste der Liga tatsächlich. Das Penalty-Killing lag nur auf Platz 13. Komische Zahlen, wenn man weiß, dass die beste Defensive war. Ja, aber das ist eben dann das, was dort rausgekommen ist bei den Winnipeg Jets. Das also mal zu den Statistiken. Sie haben nicht wirklich viel am Kader verändert, aber es gab einen namhaften Abgang und einen namhaften Zugang. Wir fangen mal beim Abgang an. Nikola Ehlers ist jetzt bei den Carolina Hurricanes und ist dort eben entsprechend ja, jetzt eingeplant als Stürmer. Und Ehlers ist jemand, der bei den Winnipeg Jets in den letzten Jahren immer so ein bisschen zwiespältig gesehen wurde. Letztes Jahr 69 Spiele, 63 Punkte hat er gemacht, 24 Tore geschossen. Das war okay, er war aber nicht bester Torschütze, da waren sogar drei noch besser, und zwar Kyle Connor, Mark Scheifele und Gabriel Velarde. Aber bei Ehlers war es immer so, dass man gesagt hat, naja, der könnte so mit seinem Speed ein bisschen ein Unterschiedsspieler sein. Sie haben ihn aber die letzten Jahre nicht so viel spielen lassen. Also er hatte immer nur die letzten drei Jahre 15 Minuten Eiszeit, so zwischen 15 bis 16. Und das ist schon etwas, was erstaunlich ist, wenn man sich mal angeschaut hat, dass eine Jahr, wo er 18 Minuten Eiszeit hatte, da war er fast ein Point-per-Game-Spieler. Waren nur 62 Partien, okay, war eine Corona-Saison, meine ich. Aber trotzdem war es eben so, dass er da schon wirklich gut performt hat. Hat auch mit 28 Toren einen sehr guten Wert für sich selber da erzielt. Ja, und vielleicht haben sie es damit auch so ein bisschen selber verbaut. Er hat eben nicht die Spielzeit bekommen, die er gerne gehabt hätte. Und dementsprechend ist er jetzt gegangen. Aber gekommen ist einer, der aus Winnipeg kommt, der in Winnipeg beheimatet ist, glaube ich, geboren wurde sogar in Winnipeg, der aber bisher seine NHL-Karriere in den USA, und zwar in Chicago, verbracht hat. Und jetzt dürftet ihr so langsam wissen, wen ich meine. Jonathan Toews kommt zu den Winnipeg Jets. Der hat vor zwei Jahren das letzte Mal Eishockey gespielt, am 13. April 2023. Genauer gesagt, danach musste er erstmal, ja, den Kopf frei bekommen, so ein bisschen, sich fokussieren, auch gesundheitliche Probleme klären. Er war in Indien, hat Ayurveda dort Behandlungen gemacht und so weiter und ist jetzt laut seiner Aussage wieder fit. Er ist allerdings eben auch schon 37 Jahre alt und kommt jetzt nach Winnipeg. Ist natürlich jemand, der mit sehr, sehr viel Historie und sehr, sehr viel Dekoration persönlich ja auch kommt. Er hat 3 Stanley Cups gewonnen, hat die Conn Smythe Trophy gewonnen. Richtig, richtig guter Spieler, gehört zu den 100 besten Spielern, als die NHL 2017 100-Jahr-Feier hatte. Also das ist schon nicht schlecht, aber er hat eben auch in den letzten zwei Jahren kein Eishockey gespielt. Und mit 37 Jahren ist es nicht so einfach, wieder reinzukommen, eben dann auf das Eis und in die NHL überhaupt. Da muss man abwarten, was er da zeigen kann. Gustav Nyquist, der hat letzte Saison in Nashville und in Minnesota gespielt, der kommt auch. Und Tanner Pearson, der ist von den Vegas Golden Knights, hat dort die letzte Saison verbracht. Und ja, beim Nyquist ist es so, der hat einen Einjahresvertrag, ist auch nicht mehr der jüngste, 35 Jahre alt, wird sicherlich irgendwo für die unteren 6, für die letzten dritte, vierte Reihe gedacht sein. Tanner Pearson ist auch 33 Jahre alt. Der hatte 27 Punkte. Nyquist hatte 28 Punkte. Beide auch ähnlich. 11 und 12 Tore. Also das ist auch etwas, wo sie versuchen, Depth Scoring einfach mit reinzubekommen. Und ich habe es ja schon erwähnt, wenn wir auf die individuellen Spieler geschaut haben, dann war es natürlich so, dass vorne Kyle Connor der überragende Mann war. Fast 100 Punkte, 41 Tore. Dazu eben Scheifele mit 39 Toren, 87 Punkten. Velarde mit 27 Toren, 61 Punkten. Das war alles sehr, sehr gut. Sie hatten richtig viele, die zweistellig gescored haben. Und Cole Perfetti gehörte mit dazu. Nino Niederreiter, Adam Lowry auch mit dabei. Alex Iafallo, Josh Morrissey als Verteidiger, Nir Pionk als Verteidiger, Mason Appleton, Namestnikov. Also viele, viele Spieler, die zweistellig gescored haben. Sehr, sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung bei den Winnipeg Jets. Und Das war schon auch offensiv wirklich, wirklich gut. Aber man muss eben auch sagen, sie haben ähnliche Probleme wieder gehabt, wie auch in den letzten Jahren in den Playoffs. Und das hatte natürlich ein bisschen was mit der Offensive zu tun. Gar keine Frage. Es hatte aber auch vor allem etwas mit der Torhüterleistung zu tun. Und dann kommen wir eben zu dem Spieler, der auch die persönlichen Trophäen oder nur die persönlichen Trophäen eingeheimst hat nach der letzten Saison. Vezina Trophy als bester Torhüter und dann tatsächlich die Hart Trophy als MVP der NHL. Connor Hellebuck in 63 Partien, 47 Siege, ein Gegentorschnitt von ganz, ganz knapp über 2,01, 92,5% war die Fangquote. Aber jetzt kommen wir mal zu den Advanced Metrics und da wird das Ganze dann noch viel deutlicher, wie überragend diese Saison war. Plus 39,6 bei 63 Partien. Und nur zum Vergleich, der zweitbeste der NHL, der hatte ebenfalls 63 Partien, das war Andrei Vasilevskiy, der hatte mal eben 10 Tore plus weniger. Das heißt, Hellebuck plus 39,6, Vasilevskiy plus 29,2. Das ist also wirklich eine eigene Liga, eine eigene Sphäre gewesen, in der sich da Connor Hellebuck bewegt hat in der regulären Saison. In den Playoffs, da war er wieder, muss man dann leider so sagen, so schlecht wie in den Jahren zuvor. Bilanz von 6:7, gut, das ist die Teambilanz, aber Gegentorschnitt über 3,08. Die Fangquote gerade mal bei 86%. Und wenn man insgesamt über die Karriere von Connor Hellebuck seine Zahlen aus der regulären Saison und seine Bilanz vergleicht, dann hat er in der regulären Saison 322 Siege, 185 Niederlagen, 44 Unentschieden. Das ist also deutlich, deutlich positiv. Natürlich ist das ein Teamwert auch. Aber in der Postseason ein Wert von 24:34. Auch da wieder, es ist ein Teamwert, gar keine Frage. Du gewinnst Spiele zusammen, du verlierst Spiele zusammen. Nur, es ist jetzt kein kleines Beispiel mehr. Es ist kein Small Sample Size, sondern da weiß man jetzt eben schon, was man im Normalfall bekommt. Und diese Probleme in den Playoffs sind schon eklatant. Und in den letzten Jahren war es ja auch so, dass ich, glaube ich, auch immer wieder gesagt habe, naja, das ist auch super, was er da spielt. Die Frage ist halt einfach nur, spielt er vielleicht auch in der regulären Saison zu viel? Kann das einer der Gründe sein? Und wenn man sich einfach mal die letzten Jahre anschaut bei Connor Hellebuck, dann stehen da für die letzten 4 Jahre 66, 64, 60 und 63. Das sind also die Zahlen, die er hatte, die Spiele, Spielanzahl, die er hatte. Und vielleicht muss es eben so sein, dass er einfach mal weniger spielt. Und wenn man sich daran erinnert, in der Saison, wo sie ja zumindest mal relativ erfolgreich waren und wo er auch in den Playoffs gut gespielt hat, das war ja die eine Covid-Saison. Und da hatte er eben nicht so viele Spiele, wie denn auch, weil vorher war ja die Unterbrechung wegen Covid. Und dementsprechend wäre das vielleicht schon ein kleines Zeichen, einfach für die Winnipeg Jets, dass man sagt, man muss ihn 5, 6, 7 Spiele weniger spielen lassen. Er darf nur Mitte 50 spielen, ansonsten ist er in Anführungsstrichen verheizt. Und natürlich ist er ein Torhüter, das heißt mit 32 Jahren hat er auch noch ein paar gute Jahre vor sich, normalerweise. Nur wie gesagt, wenn man sich diesen Workload anguckt, und das war auch vorher so, er hat auch schon mal 67 Partien absolviert. Vielleicht ist das alles ein bisschen viel, vielleicht müsste man da einfach mal ihm eine Pause gönnen und dann ist es vielleicht auch so, dass er in den Playoffs gut spielen kann. Eric Comrie als Backup, naja, die Bilanz war 9-10, war nicht so besonders gut. Gegentorschnitt, Fangquote, die passte noch. Aber die Bilanz insgesamt war nicht so toll. Ich will mal einmal gucken, was er denn für einen Goals Save Above Wert hatte. Vielleicht war es ja so, dass er trotzdem ganz gut war. Plus 2,5, das ist jetzt ist nicht mega überragend, aber ist solide. Also er hat ihnen keine Spiele verloren bei 20 Partien. Von daher musst du da vielleicht auch einfach mal schauen, ob du ihm vielleicht dann 25, 30 Partien gibst. Ich glaube, das würde insgesamt dann Connor Hellebuck gut tun und den Winnipeg Jets natürlich auch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Prospects, Brad Lambert und Nikita Shibrikov, das sind wohl so die beiden, die wahrscheinlich in der nächsten Saison spielen werden. Lambert ist der Zweitrunden-Pick aus der 2022er, aus dem 2022er Draft, hat letzte Saison 5 Spiele gemacht in der NHL, in Manitoba, 61 Partien, gar nicht so überragende Zahlen. AHL, okay, gut, muss man ein bisschen abwarten. Ist ein Center, ist relativ schnell und dann müsste sich defensiv noch ein bisschen verbessern. Größe ist okay, vielleicht muss er noch ein bisschen Muskelmasse mit drauflegen, aber ich glaube schon, dass er auch mal mit reinschnuppern darf, einfach weil Nikolaj Ehlers ja auch schon so ein bisschen eine Lücke gerissen hat und vielleicht Lambert mit seiner Geschwindigkeit da noch was machen kann. Dann haben sie nochmal einen Zweitrunden-Pick von 2021. Das ist Nikita Schibrikow. Der hat letzte Saison auch schon 4 Spiele gemacht, davon sogar oder 2 Tore sogar erzielt. Hat auch in der AHL gespielt. Der ist schon 22 Jahre alt und wäre sicherlich auch jemand, der reinschnuppern kann. Allerdings ist er relativ klein und das ist natürlich so ein Punkt, wo man immer ein bisschen aufpassen muss. Dann in der NHL, wenn du den Spieler da hochziehst. Ansonsten kann man noch erwähnen als Prospect Braden Jaeger, Colby Barlow und Elias Salomonsson. Da ist aber die Frage, ob die in der nächsten Saison in irgendeiner Form überhaupt in Richtung NHL schielen können. Wir schauen ins Line-Up rein und das ist gut, aber es fehlt weiterhin für mich ein Unterschiedsspieler. Und das ist auch etwas, was ihnen in den Playoffs immer gefehlt hat. Vorne erste Reihe, Kyle Connor, Mark Scheifele, Gabriel Villardi. Ich meine, ich habe es erwähnt bei den Zahlen, einmal kurz jetzt überschlagen. Es sind 80, es sind mit Villardi 107 Tore, die die drei zusammen erzielt haben. Also das ist schon nicht schlecht. Zweite Reihe, Cole Perfetti hat sich sehr gut letzte Saison gezeigt, fand ich. Jonathan Toews als Center in der zweiten Reihe und Gustav Nyquist. Und da sehen wir für mich schon das Problem. Also wenn Toews wirklich zweite Reihe spielt als Center, da gehört er nicht hin. Also er ist, tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so gut ist, dass er in der zweiten Reihe in der NHL weiterhin Center spielen sollte. Das ist dann schon ein Problem für mich, wobei man sagen muss, das Ganze liegt natürlich auch daran, dass aktuell Adam Lowry angeschlagen ist. Also zweite Reihe ist nicht die Position für Jonathan Toews. Da muss man abwarten, ob dann Lowry da wieder spielt. Dritte Reihe, Namestnikov, Niederreiter, Iafalo. Ist okay, Niederreiter immer für 20 Tore gut. Hoffe ich mal, dass ich Nino vielleicht sogar nochmal wieder für ein Interview bekomme. Vor der Saison Rasmus Kupari, Cole Koepke und Morgan Barron. Vierte Reihe ist auch in Ordnung. Ich meine, sie haben die President's Trophy geholt. Also so schlecht kann das dann alles nicht gewesen sein. Josh Morrissey hatte tatsächlich letzte Saison, glaube ich, für mich fast so ein bisschen ein Jahr, wo er nicht ganz so gut war, was aber daran lag, dass die Saison vorher überragend war. Ich will nochmal einmal reinschauen, wie die Zahlen waren im Vergleich dazu. Vorletzte Saison hatte er eine, ja gut, also er ist von 76 auf 69 auf 62 Punkte. Also muss man schauen, ob er das so ein bisschen wieder offensiv beleben kann, ob er da auch ein bisschen mehr machen kann. Ja, aber trotzdem auch sehr, sehr guter Verteidiger. Dylan DeMello mit dazu, Dylan Sandberg, Neil Pionk. Auch Pionk hat viel getroffen. Vorne offensiv, Aiden Fleury und Luke Shen sind auch ein gutes Verteidigerpaar. Also das ist alles, es ist insgesamt gut besetzt, was die Winnipeg Jets haben. Es ist aber, wie gesagt, sie haben jetzt nicht den einen, wo du sagst, der kann dir ein Spiel gewinnen, wenn man eben sieht, auch zum Beispiel in der Serie gegen Dallas, Mikko Rantanen war dann einer derjenigen, der da sehr, sehr viel eben auch geholfen hat. Da hatte er ja dann diese Mega-Phase, wo er sehr, sehr viel getroffen hatte, vom Ende der ersten Runde dann auch in die zweite Runde rüber. Und das ist natürlich etwas, was den Jets fehlt, was ihnen auch in den letzten Jahren gefehlt hat, sowohl bei den Stürmern als auch eben vielleicht einen Verteidiger, der dann da irgendwo mal ein bisschen heiß läuft und sie eine Runde, ein Spiel einfach mal weiterschießt. Aber auch das muss man natürlich sagen, das ist Zukunftsmusik, denn erstmal gibt es die reguläre Saison und wenn ich jetzt auf die Central schaue insgesamt, dann ist es schon so, dass die Winnipeg Jets da vorne mit dazugehören. Ich hätte sie letztes Jahr niemals auf 1 getippt. Ich hätte niemals gedacht, dass sie die President's Trophy gewinnen. Also da lag ich schon mal ziemlich falsch. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, glaube ich eben, dass sie da so ein bisschen wieder über ihren Verhältnis gespielt haben. Wie gesagt, ich denke, dass Connor Hellebuck vielleicht ein bisschen weniger spielt. Dadurch werden die Zahlen vielleicht insgesamt ein bisschen schlechter. Wenn ich jetzt die Division anschaue, sie bewegen sich vorne, würde ich sagen, mit den Stars zusammen, vielleicht noch mit den Fs, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Als Dreierspitze eigentlich müsste man wahrscheinlich sagen, dass Dallas das beste Team der Division ist. Es kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Ich meine, gut, Minnesota, werden wir mal schauen. Ich sage nur Kirill Kaprizov, sehr, sehr viel Unruhe aktuell. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine Sonderfolge mit ein paar Neuigkeiten mit dazu, bevor ich da überhaupt die Vorschau mache. Aber wenn man jetzt so sieht, also wie gesagt, es kann sein, wenn sie richtig gut sind, vorne mit Dallas Colorado zusammen. Sie können aber auch in die Gruppe mit St. Louis und Minnesota mit reinrutschen. Utah kann ich schwer einschätzen. Muss man schauen, was da geht. Und sie sollten besser sein als Nashville und Chicago sowieso. Aber ja, es kann eben auch ein Stück weit nach hinten wieder gehen bei den Winnipeg Jets. Vielleicht immer noch ein bisschen unterschätzt, gar keine Frage. Auch von mir in den letzten Jahren. Aber irgendwo, finde ich, dann zeigen die Playoffs doch wieder, was die wahre Leistungsfähigkeit ist. Und die ist gut, aber eben kein echter Titelkandidat für mich. Und deswegen sehe ich das auch in der nächsten Spielzeit ein bisschen skeptisch, wie weit die Winnipeg Jets da dann die nötige Top-Qualität haben, um wirklich dann vielleicht auch wenigstens mal in den Conference-Finale mit einzuziehen. Wie seht ihr das? Sehr, sehr gerne info@sportpassion.de. Schreibt mir bei diversen Social-Media-Kanälen Sportpassion suchen, @Lars_Mahr suchen. Dann solltet ihr mich da finden. Es geht dann in der nächsten Folge weiter mit der Vorschau auf die Dallas Stars. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.